Ich möchte euch heute begrüßen zu dieser Predigt. Und ihr seht, ich habe einfach eine Zusammenfassung drüber geschrieben. Und das hat so ein bisschen die Geschichte von, wie die Predigt entstanden ist, als Hintergrund. Und zwar habe ich für heute eigentlich vorgehabt, dass ich über Johannes 18, 19 und 20 predige. Das sind die Kapitel im Johannesevangelium, wo die Passion von Jesus erzählt wird. Aber beim Studium von diesen drei Kapiteln habe ich mir sehr schwer getan, das irgendwie zusammenzufassen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen umgesehen, ob es mir irgendeine Hilfe gibt. Und tatsächlich, es gibt eine Zusammenfassung, die ich euch jetzt präsentieren möchte, die nicht von mir stammt, sondern vom Apostel Paulus. Und die findet man in Philipper 2, 6 bis 11. Ab und zu werde ich doch noch einen Bezug machen zu den Kapiteln aus Johannes, aber ich habe es mir einfach gemacht. Ich halte mich einfach an der Zusammenfassung von Paulus. Ihr kennt das vielleicht, wie man auf Prüfungen mit Zusammenfassungen lernt. Heute schummle ich auch und halte mich an die Zusammenfassung aus Philipper 2, 6 bis 11. Und diese Zusammenfassung, die man dort findet, in Philipper 2, 6 bis 11, die habe ich einfach in drei Punkten gegliedert. Ihr seht an der Folie, dass die Verse 6 bis 7 darum handeln, wie Jesus den himmlischen Thron verlässt. Der Vers 8 zeigt dann, wie er in den Tod geht. Und der dritte Abschnitt geht dann über, wie Jesus aufersteht und über alle Maßen erhöht wird. Ja, das ist auf einen Blick die Zusammenfassung. Und ich möchte gern mit euch jetzt in diese Zusammenfassung eintauchen und gleich in den ersten Teil hineingehen. Und dieser erste Teil, er präsentiert uns eigentlich den ganzen Hintergrund von dem, was wir zu Ostern vor uns haben. Jesus verlässt den wunderschönsten Ort, den man sich nur denken kann, um auf den dunkelsten Planeten des Universums zu kommen. Und wir lesen jetzt die Verse 6 bis 7. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist der Hintergrund zu allem, was wir zu Ostern lesen können. Und jetzt möchte ich doch einen kurzen Schritt machen zu der Geschichte, die wir lesen in Johannes 18. Und es beginnt, dass Jesus mit seinen Jüngern an einen Garten geht. Und es war seine Gewohnheit, mit seinen Jüngern zu diesem Garten zu gehen. Und deshalb kannte einer von diesen Jüngern diesen Ort ganz genau, nämlich der, der Jesus dann verraten hat. Und als dieser Jünger Judas sich die Soldaten und Knechte der Hohenpriester mitgenommen hat und mit Fackeln, Lampen und Waffen in diesen Garten hineingehen, um Jesus festzunehmen, lesen wir Folgendes. Das ist jetzt aus diesen Kapiteln, wo ich mich viel Gedanken gemacht habe, wie kann man das nur zusammenfassen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sprach zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Dieser Vers ist so der Anfang von allem, was nachher passiert. Aber ich finde, dass dieser Vers ziemlich zusammenfasst oder illustriert, sagen wir mal so, illustriert, was wir vorhin in diesem Vers gelesen haben. Inwiefern? Erstens, Jesus wusste genau, was ihm begegnet. Ihr seht es, da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnet. Jeden Schmerz, jede Beschämung, alles war Jesus vor Augen. Und doch ging Jesus hinaus und stellte sich der Menge. Also menschlich gesehen, wenn man alles weiß, was auf einen zukommt, würde man versuchen, den Garten auszunutzen und sich zu verstecken irgendwo. Aber nein, er lief nicht davon, sondern gab sein Leben freiwillig. An anderer Stelle sagt Jesus in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Also, das ist sehr ähnlich zu dem, dass er, der in göttlicher Gestalt war, freiwillig heruntergekommen ist. Das ist das Erste, was hier in diesem Anfang das illustriert. Das Zweite ist, Jesus war kein Mensch, er war Gott. Er war kein guter Mensch oder kein opferbereiter Engel oder sonst irgendein Wesen. Wenn ihr da schaut, was beim Johannes passiert, als die Menge sagte, sie suchen Jesus von Nazareth, antwortet Jesus, ich bin's. Ja, man könnte jetzt meinen, dass das bedeutet, ich bin der, den ihr sucht, so quasi. Aber weil das im Johannesevangelium steht, ist es ganz besonders, weil an dieser Stelle möchte Johannes deutlich machen, dass es um mehr geht. Es geht um Jesu Identität, weil mit genau diesen Worten, ich bin's, ego eimi im Griechischen, hat sich Gott Mose am Dornbusch offenbart. Und damit niemand diesen Punkt überliest oder nicht checkt, was damit gemeint ist, bestätigt die Reaktion von diesen Gegnern, was Jesu Wesen ist, nämlich sie fallen alle um. Der göttliche Name bewirkt, dass sie alle einfach umfallen. Und das ist das Besondere. Jesus, obwohl er Gott war, hat freiwillig nicht daran festgehalten, so zu sein wie Gott. Freiwillig hat er den Himmel gelassen, um für uns eine Erlösung zu vollbringen. Und das ist das krasse Gegenteil von Satan. Jesus hat seine Position verlassen, während Satan mit allen Mitteln darum gekämpft hat, um seine Position zu bekommen. Jetzt kann man vielleicht nochmal zurückgehen und schauen, was heißt es, er entäußerte sich. Vielleicht ist es in euren Bibeln anders, aber der Begriff wird hier nicht in einem metaphysischen Sinn verwendet, dass Jesus hier quasi die Natur von Gott wie verlässt und vielleicht dann als Baby auf die Welt kommt, sondern es geht hier, dass anschaulich gemacht wird, dass Jesus quasi alles, was er hat, alles, was er ist, quasi aufgibt. Ein Ausdruck von vollständiger Selbstverleugnung. Und alles, was nachher folgt, steckt eigentlich in dem Wort, er entäußerte sich schon drin. Er wird nämlich ein Sklave. Er wird ein Sklave und in der griechisch-römischen Gesellschaft hatte ein Sklave nicht einmal die grundlegendsten menschlichen Rechte. Und so hat Jesus, als er auf der Welt war und sich entäußert hat und wie ein Knecht wurde, nicht die Privilegien von seiner Gottheit benutzt. Und folgende Gegenüberstellungen von den Versen stammen aus der Schlachterbibel. Ich zeige euch jetzt etwas. Das habe ich jetzt eigentlich erzählt alles. Hättet ihr mitlesen können. Aber ich überspringe das jetzt, weil ich es euch schon erzählt habe. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Vielen Dank. Roger, du hast es noch aufgepeppt. Genau die Sachen, die mir wichtig sind, sind da noch grün umrahmt. Das ist sicher nicht vermisst. Sind eigentlich die gleichen Verse, aber die Schlachter hat dann noch ein bisschen genauer übersetzt. Und zwar, ich möchte euch zeigen, dass hier die Gestalt, als er in der Gestalt Gottes war, beschreibt es eigentlich alles, was Gottes Position und seinen Stand als absoluter Herrscher eigentlich würdig ist. Und wenn ihr aber runterschaut, er nahm die Gestalt eines Knechtes an, dann ist es alles, was der Position von einem Sklaven eigentlich würdig ist, nämlich nichts. Man könnte diesen Vers eigentlich nehmen, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Wenn ihr in der Mitte schaut, links in der Mitte, Gott gleich zu sein, das Wort für gleich bedeutet eigentlich ident. Aber ich möchte heute nicht darüber philosophieren, wie dieser Vers hier irgendwie Jesu Göttlichkeit definiert oder irgendwie macht. Nein, ich möchte es eigentlich zeigen, dass das Wort Gestalt unglaublich zeigt, inwiefern Jesus seine Göttlichkeit eingetauscht hat gegenüber die von einem Knecht. Die innerste Realität der Knechtschaft Christi, die Tatsache, dass er wirklich nicht irgendein Knecht wurde, sondern unser Sklave. Jesus wurde unser Knecht. Aber genauso wirklich wie Jesus unser Knecht wurde, ist er unser Gott, unser Herrscher, unser König. Und das ist eigentlich die unglaubliche Botschaft. Wenn ihr auf der rechten Seite schaut, seht ihr den Kontrast dazu, was Jesus alles zurückgelassen hat. Er wurde wie ein Mensch. Er wurde nicht, also man könnte es darüber reden, inwiefern er doch auch Mensch wurde, aber er wurde wie ein Mensch, in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst. Und hier ganz unten rechts ist so der Tiefpunkt. Er ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und das führt uns eigentlich zum zweiten Punkt. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod. Und tatsächlich, ich finde das so spannend, wie Johannes das macht, im Evangelium, bevor Jesus gekreuzigt wird, gibt es die Fußwaschung. Und die Fußwaschung symbolisiert eigentlich, dass Jesus Knecht wurde. Jesus wurde Knecht, als Sklave hatte sich vor seinen Jüngern hingekniet, hat ihnen die Füße gewaschen. Aber diese unglaubliche Erniedrigung, dass der Schöpfer, der Gott, sich vor seinen Geschöpfen hinkniet und ihre dreckigen Füße wäscht, ist eigentlich noch nicht einmal das, sondern es ist nur ein Symbol für das, was eigentlich in den nächsten Stunden folgen wird. Nicht nur wird er sich den Menschen unterordnen, sondern er wird sich von ihnen ans Kreuz nageln lassen. Und wir lesen diese Aussage im nächsten Vers von Philipper. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und hier kommen wir an den tiefsten Punkt von Jesu Erniedrigung. Dem Tod als Übeltäter, der Todesart, die im Alten Testament verflucht ist. In Mose steht eben, wer hängt, soll verflucht sein. Und ich habe das leider nicht auf die Folie getan. In Galater steht, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13, wer das notieren möchte. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also die menschlich gesehen schlimmste Todesart und auch göttlich gesehen am verfluchtesten. Jesus geht zum äußersten, niedrigsten Punkt. Und ich habe mir mal früher im Studium alles genau durchgelesen, was man aus der Archäologie herauslesen kann, wie so sich das vielleicht angefühlt hat und was alles passiert ist bei der Kreuzigung von Jesus. Und wenn man diese Details liest, dann wird einem schlecht. Und ich möchte diese Details heute nicht euch zeigen. Aber vielleicht einfach nur ganz kurz erwähnen, was Jesus eigentlich alles getroffen hat. Nämlich, bevor er dann gekreuzigt wurde, wurde er ja noch verhört und dann auch gegeißelt. Und die Geißelung bei den Juden war so, 39 Schläge waren absolutes Maximum. Jeder Schlag, der mehr darüber ging, könnte die Person zum Sterben bringen und deswegen war es verboten. Aber bei den Römern war es so, bei ihnen wurde nicht gezählt. Das heißt, wer weiß, wie viel Jesus aufnehmen musste. Einfach nur das zu sagen. Also es gibt dann auch noch Details, wie die gegeißelt haben, was für Werkzeuge sie verwendet haben. Da möchte ich nicht mehr eingehen. Aber zwischen der Geißelung war es ja nicht, das war ja eine Sache, aber die zweite Sache bei Jesus war, dass sie ihn dann noch dazwischen beleidigt haben. Sie haben ihm einen roten Mantel umgelegt und ihm dann quasi einen Spott drüber gemacht und ihm quasi eine Dornenkrone angelegt. Und ich habe, als ich diesen Text aus Johannes studiert habe, folgende interessante Aufstellung gesehen. Da ist etwas, was in der Bibel oft passiert, nämlich, wenn man liest, dann entsprechen sich die äußersten, es ist wie ein Rahmen, A entspricht A unten, A', B entspricht B', und dann in der Mitte von der Erzählung ist so das Wichtigste drin. Das nennt man Chiasmus, aus dem Buchstaben X, und irgendwie das X zeigt, was das illustriert, wie diese Struktur aussieht. Ihr versteht, in der Mitte ist so das Wichtigste, also zuerst, die jüdischen Führer fordern die Hinrichtung Jesu. Am Ende bekommen sie diese Forderung. B. Jesus und Pilatus unterhalten sich. B'. Jesus und Pilatus unterhalten sich ein letztes Mal. Das ist da, wo Jesus eigentlich gar nichts groß mehr sagt. C. Pilatus findet keinen Grund, Jesus zu verurteilen. C. Pilatus findet keinen Grund, deswegen wäscht er sich dann die Hände. Aber in der Mitte steht die Geißelung und die Dornenkrönung. Eigentlich interessant, dass ausgerechnet die Krönung bei Johannes im Mittelpunkt steht, obwohl es eine Hohn-, eine Spottkrönung ist. Und die Schande, die Jesus in diesem ganzen Prozess auf sich genommen hat, hat während der ganzen Zeit nichts daran geändert, dass er tatsächlich der König und Gott des Universums ist. Die Menschen haben sich wohl drüber lustig gemacht, aber wenn man den Sieg der Liebe von Ellen White zu diesem Abschnitt liest, macht sie mehrmals deutlich, dass Jesus eine Würde ausgestrahlt hat, die wirklich einem König gleichgekommen ist, insbesondere in diese Dornenkrönung, und dass das einen Eindruck auf die Leute hinterlassen hat. Natürlich folgte nachher die Kreuzigung, und die Kreuzigung, da werde ich auch keine Details geben, aber so viel vielleicht, dass die Menschen sich überlegt haben, wie kann man einen Menschen möglichst lange und möglichst grausam quälen. Und das Ergebnis war die Kreuzigung. Und Jesus starb nicht, wie andere Menschen sterben. Jesus erlebte in dieser ganzen Situation eigentlich etwas, was kein Mensch je ertragen muss. Und um das zu verstehen, was Jesus am Kreuz wirklich gelitten hat, müssen wir uns klar werden darüber, was bedeutet eigentlich Jesu Tod für uns. Und auch als Vorbereitung von dieser Predigt habe ich mir verschiedene Theologen angeschaut, was schreiben sie über den Tod, welche Bedeutung hat der Tod von Jesus für uns. Und da gibt es ganz viele Theorien. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Theorien darüber gibt. Einige sagen, dass Jesu Tod lediglich eine Erweiterung von seiner Lehre war, ein Beispiel, das er den Menschen gegeben hat. Quasi niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben gibt. Also das sei nur ein Beispiel gewesen für uns. Oder andere sagen, dass der Tod von Jesus einen moralischen Einfluss auf uns ausübt. Dass wenn wir so zuhören und uns vor Augen führen, was Jesus für uns gemacht hat, dass das uns irgendwie verändert und besser macht. Ja, und das geht sogar in die Richtung, dass Jesus nicht wirklich für unsere Sünden gestorben ist, sondern nur deswegen gestorben ist, damit wir aufhören zu sündigen, wenn wir ihn dann anschauen und checken, was Sünde für eine Konsequenz hat. Und eine andere Theorie sagt, dass Jesus am Kreuz eigentlich nichts anderes gemacht hat, als Satan und die Dämonen besiegt hat. Quasi, es gibt einen Kirchenvater, der hat gesagt, Jesus hat sich als Gott in den Menschen verwandelt und der Teufel hat ihn umgebracht, aber weil er Gott war, konnte er wieder auferstehen und der Teufel hat aber gedacht, er könnte Jesus für immer umbringen, weil er Mensch war. Und so hat Gott quasi den Teufel an der Nase herumgeführt. Also solche Theorien gibt es. Ich weiß nicht, wie euch geht, wenn ihr diese Theorien hört. Aber ich finde interessant, was Ellen White zu diesem Abschnitt sagt. Und ich denke, das ist die einzig richtige Theorie. Gottes Zorn über die Sünde, die schreckliche Bekundung seiner Abscheu vor der Ungerechtigkeit, erfüllte das Herz seines Sohnes mit Bestürzung. Während seines ganzen Lebens hatte Jesus einer gefallenen Welt die gute Nachricht von der Gnade und von der vergebenden Liebe des Vaters angekündigt. Seine Botschaft lautete Rettung für den größten Sünder. Niedergedrückt, jedoch von der schrecklichen Last der Schuld, konnte er das versöhnende Antlitz seines Vaters nicht sehen. Kein Mensch kann den Schmerz im Nachempfinden, der sein Herz durchdrang, als Gottes Angesicht in dieser Stunde höchster Not sich vom Erlöser abwandte. Diese Qual war so groß, dass er den körperlichen Schmerz kaum wahrnahm. Was hat Jesus so stark belastet, dass er nicht mal all diese Qualen gespürt hat? Das war die Last von der Schuld, die er auf uns genommen hat. Und diesen Aspekt haben all die anderen Theorien nicht beachtet. Jesus hat so fest gelitten, weil wir gesündigt haben und weil er diese Sünde auf sich genommen hat. Jesus nahm unsere Stelle ein. Er erlebte, was jeder Sünder erleben müsste, aber das alles auf einmal. Er war der Stellvertreter nicht nur von mir und dir, sondern von der ganzen Welt. Und die Last von all diesen Sünden brechen ihn am Ende das Herz. Und das ist der Grund, warum Jesus für uns gestorben ist. Nicht, um uns ein Beispiel zu geben oder es dem alten Feind Satan endlich heimzuzahlen, sondern um uns von der sicheren Verdammnis zu retten, indem er unseren Platz eingenommen hat. Das ist der eigentliche Grund. Aber Jesus blieb nicht im Grab. Er stand auf. Das ist der dritte Abschnitt und auch interessanterweise der längste Abschnitt in dieser Zusammenfassung von Paulus. Und ich möchte, dass wir das jetzt zusammen kurz lesen. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Weil sich Jesus für uns geopfert hat, sitzt er zu Rechten Gottes. Paulus hat es an anderer Stelle so formuliert, in Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jesus ist deswegen bei Gott an der rechten Seite, um uns jetzt zu vertreten. Er ist gestorben, um uns in sein Reich der Liebe willkommen zu heißen. Man kann sich fragen, ja, war denn Jesus nicht schon vorher König und hat gethront? Warum wurde er jetzt besonders erhöht? Er wurde deswegen erhöht, weil er der König wurde von einer gefallenen Menschheit. Vorher konnte er nicht unser König sein, weil wir waren ja verloren. Aber nachdem Jesus uns gekauft hat, wurde er legitimer König über uns. Wir wurden Teil von seinem Reich. Und im Römer 14, Vers 9 steht das, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei, dass er über uns Gläubige, dass er unser König werden kann. Und das ist eigentlich die wunderschöne Botschaft. Aber nicht nur die Gläubigen werden Jesus am Ende anbeten. Diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben, die quasi sich spottend vor ihnen niedergeworfen haben, die werden dann, wenn Jesus wiederkommt, tatsächlich ihn auch anbeten. Und insofern stimmt es auch, dass nicht nur die Gläubigen ihn anbeten, sondern alle Knie werden sich vor ihm beugen. Und die Ostergeschichte ist eine Geschichte, wie es keine andere Geschichte gibt auf der Welt. Und die Frage ist, wie wir darauf antworten. Und dass am Ende Jesus angebetet wird, das ist keine Frage. Am Ende wird es jeder tun. Aber wir dürfen jetzt schon als die Erlösten, als die Gläubigen jetzt schon den König Jesus anbeten, ihn loben und ihm danken für die große Erlösung, die er für uns gemacht hat. Und ich möchte für mich und auch für euch als Challenge geben, in den nächsten Tagen ganz bewusst im Gebet Jesus als den König anzubeten und ihm auch gleichzeitig Danke sagen für die Erniedrigung, die er für uns in Kauf genommen hat. Und ich bin überzeugt, dass uns das verändert und uns neu bewusst machen wird, welches Geschenk Jesus für uns gegeben hat. Und wenn man zu dem Vers 5 schaut in Philipper 2, das ist jetzt nicht auf der Folie, da steht, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Wenn wir uns wirklich Jesus als den König nähern, ihm vielleicht die nächsten Wochen oder nächsten Tage bewusst als König ansprechen und Danke sagen für das, was er in Kauf genommen hat, dann wird es auch uns verändern, wie wir uns gegenseitig behandeln. Das ist das, was Paulus im Vers 5 von Philipper sagt. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ich denke, diese zwei Punkte können wir uns mitnehmen. Machen wir uns bewusst, was Jesus für uns getan hat und dass er unser König ist. Und das kann uns verändern, um unsere Mitmenschen mit dieser Liebe und auch Barmherzigkeit zu begegnen. Und dann hat die Ostergeschichte in uns ihr Ziel erreicht.